Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl
nichts. Lass mich einmal kurz meine Gedanken sammeln. Ich hatte nämlich, es könnte durchaus sein, dass das heute alles ein bisschen durcheinander geht, weil in meinem Kopf ist sehr viel los heute.
Okay.
Hast du schon Angst?
So ein bisschen, weil dann sind wir zwei unstrukturierte Chaoten hier.
Ja, das ist geil. Das ist richtig gut. Mhm. So, willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist die 35. Folge. Es könnte ein bisschen chaotisch heute werden. Die Zeitumstellung hat uns echt gekillt. Nicht unbedingt körperlich, aber geistig doch. Und dann liegt das große Freundschaftstreffen im Olympiastadion hinter uns. Endlich haben wir wieder einen Heimsieg errungen. Der erste seit, wie lange ist das her? Halbes Jahr? Dreiviertel?
Mitte Oktober.
Ja, und das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber umso schöner war es, dass wir es endlich mal wieder gezogen haben. Dazu später mehr. David, bist du noch in der Fastenphase oder darf ich dir schon zum Zuckerfest gratulieren?
Nein, ich halte mich ungefähr so bisschen in etwa an die christlichen Regeln. Ja. Das hat mit dem Ramadan überhaupt nichts zu tun.
Gut. Das heißt, ich trinke also ganz alleine jetzt. Prost.
Nee, ich trinke tatsächlich sehr guten kolumbianischen Kaffee.
Kolumbianischer Kaffee? Ist das diese Meerkatzen, die denn Kaki machen und die Ködel werden dann zu Kaffee verarbeitet, zu Kaffeebohnen?
Nein, nein, das ist Indonesien.
Ach so, ich dachte, das war auch da unten irgendwo. Nee, okay, alles klar. Schade.
Nee, ich habe tatsächlich, also wenn ich sage kolumbianischen Kaffee, da meine ich auch der wurde da nicht nur angebaut, sondern der kommt tatsächlich aus Kolumbien. Wurde mir dann zugeschustert. Direkt aus dem Ursprungsland.
Ja, diesen Katzenködel-Kaffee würde ich auch wahnsinnig gerne mal trinken. Also wenn da draußen jemand ist, der mir davon mal was zukommen lassen möchte, das würde ich gerne mal probieren, das interessiert mich echt.
Ich verzichte, ich verzichte erstmal. Kannst du für dich alleine haben.
Na okay. David, möchtest du heute zuerst über den ersten Teil unseres... Oder sagen wir mal so, über den ersten Teil meiner Gedanken sprechen oder über den zweiten Teil? Darfst du aussuchen, eins oder zwei?
Soll ich es auswürfeln? Ich bin jetzt überfordert.
Ja, weil du den inhaltlich kennst, aber deshalb kann ich, also sag mal.
Ich sitze da so nach eins oder zwei. Treffen. Ich sag mal zwei. Heute stellen wir alles auf den Kopf.
Perfekt, wir nehmen eins. Nein, im ersten Teil dieser Folge wird es darum gehen, was wir gestern erlebt haben. Im zweiten Teil geht es natürlich wie immer um Hertha. Gestern haben wir Folgendes erlebt. Wir hatten eine wirklich sehr, sehr schöne Versammlung mit unserem offiziellen Fanclub, mit unserem OFC, ne, Exil-Herthaner. Waren wir in Hannover, haben uns da alle getroffen und es standen Wahlen an. Wir möchten dazu definitiv...
Also, eins muss ich zwischenschieben, falls es irgendwer noch nicht mitbekommen hat. Der Fanclub heißt tatsächlich die Exil-Herthaner. Wir haben es erfunden, nicht die Schweizer, sondern wir. Danke, weitermachen.
So sieht es nämlich aus. Es war ein wahnsinnig schöner Tag, es war ein schöner Mittag, ein schöner Nachmittag. Wir möchten an dieser Stelle auf jeden Fall zur Wiederwahl gratulieren. Enrico, erster Vorsitzender. Markus, zweiter Vorsitzender. Ivo als Kassenwart, das ist ja mit der wichtigste Job in so einem Verein, ne? Oder in so einem OFC, auch wiedergewählt, entlastet und wiedergewählt. Und dann dem Kassenprüfer Joel nicht nur zur Wiederwahl, sondern vor allem auch gute Besserung wünschen. Joel liegt gerade im Krankenhaus, leider. Er wurde quasi telefonisch dazu geschaltet, hat die Wahl angenommen. Aber
also man muss sich das so vorstellen, da ging eine WhatsApp raus, ey, machst du das nochmal für 4 Jahre? Es kam eine WhatsApp zurück, wählt mich.
Ja. Nein, also alles Gute, gute Besserung, Joel. Schön, dass ihr das alle wieder macht. Ihr macht das super. Geil, dass wir dabei sein dürfen. Liebe Grüße an euch, Bussi und Baba, wie man so schön in Österreich sagt. Nein, Baba nicht, aber.
Was für ein Ding.
Ja. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ne? Ich fand das Ambiente geil. Hat dir das auch so gut gefallen wie mir da gestern?
Naja, nachdem wir uns im Regen mit der Straßenbahn verfahren, also nicht verfahren, wir sind tatsächlich eine Station zu weit gefahren,
ja.
Mussten dann eine Station wieder zurückfahren, durch den Regen, durch den Park, durch die Pfützen, bis zur Kleingartenanlage.
Ja.
Und dann war da das Café. Und das fand ich sehr nett.
Das ist total super gewesen. Es hat mich vor allem an einen Song erinnert. Kennst du die Band Element of Crime?
Ja.
Ja. Kennst du den Song Kaffee und Karin?
Nein, glaube nicht. Also zumindest nicht vom Namen, ja.
Ja, pass mal auf. Ich saß gestern, also bestimmt die erste halbe Stunde saß ich da und musste den Songtext innerlich immer singen, weil es wirklich genauso war. Ich möchte da raus kurz einmal vorsingen. Es geht jetzt nicht um den Gesang, ne? Auch wenn Shadow Wolf liebe Grüße möchte, dass wir ganz doll viel singen. Aber es ist halt wirklich, also das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Und Enrico, sei nicht böse. Es war geil. Es hat total Spaß gemacht. Es ist no offense. Ne? Es ist einfach, es ist irgendwie schön gewesen. Es ist schön, aber auch sehr skurril gewesen. Weil das ist mitten in dieser Kleingartenanlage in Hannover, ne? Ist dann einfach so eine Gaststätte. Ja, so ein Gartencafé im Grunde genommen. Ne?
Ein Café mit Biergarten.
Ja, genau.
So, das solltest du als Barzi zu schätzen wissen.
Ja, ja, war ja auch so. Ich habe das wirklich sehr genossen. So, in diesem Song von Element of Crime, ne, ist schon ein paar Jahre alt, aber ist immer noch sehr schön. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass der Song extrem gut gesungen wird. Es geht vor allem um den Text. Deshalb, es geht los mit: Dass das Bier in meiner Hand alkoholfrei ist, ist Teil einer Demonstration gegen die Dramatisierung meiner Lebenssituation. Doch andererseits sagt man, das Schweinesystem sei auf nüchterne Lohnsklaven scharf. Darum steht da auch noch ein Whisky, weil man den niemals nachgeben darf. Und jetzt kommt nämlich der Refrain. Kaffee und Karin, Birgit und Bier, jammern und picheln im Gartencafé. Worte und Weißwein, Torte und Tier, nur wenn ich lachen muss. Ja, nur wenn ich lachen muss, tut es noch weh. Das fand ich so schön gestern in diesem Gartencafé.
Dir ist klar, dass ich seit 5 Minuten hier mit dem Gesicht in der Hand vergraben sitze.
Ja, ich hätte, David, ich hätte nie gedacht, dass dieser Songtext, den ich wirklich immer schon abgefeiert habe, dass das irgendwann mal Fleisch wird, dass das mal Realität für mich wird, dass ich das wirklich mal so erlebe. Das war richtig geil. Also vielen, vielen Dank.
Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich solch unfassbare Verbrechen begehen kann, wie ich sie gestern begangen habe. Aber ich habe tatsächlich alkoholfreies Weißbier getrunken.
Ja, ja, ja. Meisels Weiße, genau.
Meisels Weiße. Ich warte immer noch auf die Sonderermittler aus Den Haag. Aber vielleicht haben die auch Montag und arbeiten deshalb ein bisschen langsamer.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, kommen wir mal langsam zu Hertha rüber. Wie gesagt, war ja gestern ein OFC-Treffen. Einmal kurze Frage. Bist du auch so schlecht aus dem Winter gekommen? Ich passe in meinen neuen OFC-Hoodie überhaupt nicht rein. Und das, obwohl der L ist.
Tatsächlich nicht. Ich passe in L. Und ich wurde heute Morgen, ja, und ich wurde heute Morgen von 2 Leuten damit begrüßt. Ich wäre ja im Urlaub so schmal geworden.
Ja, weil du fastest, ne?
Ja, gut, ob du jetzt Pizza mit Limoncello, Frühstück, Mittag, Abendbrot als Fasten ansiehst, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch einfach schon die Leberzirrhose.
Ja.
Mal sehen.
Ja. Nee, also bei mir nicht. Also es spannt extrem, ne? Und ich will mal sagen, vor allem an Regionen des Oberkörpers, wo es nicht spannen sollte. Aber nun gut, das liegt vielleicht nicht an der Klamottengeschichte. Naja. So, hast du heute gelesen, dass Freddy Bobic wahrscheinlich einen neuen Job hat?
Um Gottes Willen, nein. Wer ist denn so dumm?
Ja, Dynamo Zagreb.
Oh Gott.
Übereinstimmend berichten ganz viele Medien, dass er da wohl der neue Sportchef werden soll. Er hat ja irgendwie auch offenbar Verbindungen hin. Hat er auch mal kurzzeitig selber noch gespielt damals. Und er trifft da auf einen alten Bekannten, Willi Ganga.
Stimmt, der spielt ja auch da.
Zweimal Chancentod auf einem Platz, du. Meine Güte.
Sportdirektor bei den Ahas tatsächlich, oh Gott.
Das ist krass, ne?
Ja, ja, schöne Grüße nach Zagreb. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid, was da auf euch zukommt.
Ja, absolut. Und auch ganz dolles Beileid an Bochum. Bochum eigentlich eine gute Mannschaft. Also die haben sich auch so ein bisschen in mein Herz immer irgendwie reingekämpft, all die Jahre, all die Jahrzehnte. Nicht nur, weil sie jetzt so extrem gegen den Abstieg spielen, sondern auch, weil sie jetzt auch Dirk Duffner an der Backe haben. Das ist so unglaublich.
Das ist so, ich habe mal gelesen, was war denn das? Ich glaube, die Wallenstein-Biografie über den 30-jährigen Krieg.
Ja.
Und da fällt mir immer dieser Satz ein, sobald man einmal quasi bis zum General aufgestiegen war, galt man als Militärexperte. Egal, wie oft man, wie viele Schlachten man gewonnen oder verloren hat, du konntest jede Schlacht verlieren, du galtest immer als Experte.
Ja.
Und ungefähr so läuft das anscheinend auch im Profisport. Sobald du da einmal in gewisse Kreise aufgestiegen bist, kriegst du immer einen Job. Egal, was du alles in den Sand setzt.
Ja, das funktioniert da offensichtlich im Profifußball bei diesen Funktionärsjobs eigentlich genauso wie bei den Bundesjugendspielen früher, ne? Wenn du teilgenommen hast, hast du halt auch eine Siegerurkunde gekriegt, ne? Hast dich gefühlt wie der große Champ, wenn du im Weitsprung endlich die 3 Meter geknackt hattest.
Oder in Vorständen von DAX-Konzernen. Aber da kommen wir jetzt zum ganz anderen Thema.
Ja, das stimmt. So, David, willst du jetzt schon singen? Weil du wurdest aufgefordert zu singen, habe ich gelesen.
Nein, ich habe gesagt 50 und bei 50 bleibt's.
Gut.
Von mir aus gestalte ich dann auch die komplette Folge 50 singend, aber erst bei 50.
Okay. Das heißt, du möchtest jetzt nicht mit mir gemeinsam einstimmen zu Hertha und der KSC. Machst du nicht, ne?
Nein.
Nein. Habe ich auch gesehen, dass du das nicht machst. Ihr da draußen, guckt euch mal bei YouTube die Sport1-Highlights zum Spiel gegen unsere Freunde aus Karlsruhe an und dann exakt bei Minute 2 und 4 Sekunden sieht man David im weißen T-Shirt in seinem natürlichen Aggregatzustand. Einfach mal reingucken.
Moment, das habe ich mir doch gerade angeguckt. Fake News, ja. Fake News, Fake News, Fake News. Das war kein weißes T-Shirt, das war das KSC-Sondertrikot.
So, wie hat dir denn das Spiel gefallen?
Jetzt muss ich mich gerade davon erholen, dass du mich vor der gesamten Weltöffentlichkeit bloßgestellt hast. Das Spiel fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe da eigentlich wenig zu meckern.
Wie war die Stimmung, bevor wir zum Inhalt des Spiels kommen? Wie hat dir die Stimmung gefallen? Die Choreo war da sensationell, oder nicht?
Also man muss dazu sagen, wir waren im Familienblock.
Ja.
Und gerade am Anfang gab es dann so ein paar Verwirrte.
Mhm.
Die meinten dann, die Karlsruher Hymne auspfeifen zu müssen. Und als die Karlsruher Aufstellung verlesen wurde, kam da dieses bei uns natürlich standardmäßige Na und? Und dann haben sie irgendwann gemerkt, es macht ja überhaupt keiner mit. Und dann haben sie die Klappe gehalten.
Oh, das ist bestimmt aber nur, weil im Familienblock dann sicherlich auch Leute sind, die sonst eher nicht so zu den Spielen gehen und vielleicht auch den Hintergrund dann gar nicht so kennen, oder?
Also das mit dem Na und war tatsächlich nur bei uns.
Mhm.
Aber als die Karlsruher ihre Hymne da gesungen haben, oder eine von ihren Hymnen, also vor Anpfiff, da haben mehrere Leute, also es war akustisch zu verstehen, dass da, oder es war zu hören, dass im Stadion mehrere Leute da gepfiffen haben.
Mhm.
Ich glaube, die haben relativ schnell Bescheid bekommen, weil danach kam da nichts mehr.
Das ist wirklich komisch, das wundert mich echt, aber Karlsruhe hat auch viele Leute mitgebracht. Ne? Wie viel waren da? 6.000? Roundabout?
Ja, kommt hin. Ja.
Ja, ne?
Also diese waren ja mit Absicht nicht wieder im Gästeblock platziert, sondern auf der anderen Seite vom Marathontor.
Ja.
Und ich kenne also, ich glaube, 2 Herthaner, die dann auch auf der Seite oder in dem Block waren.
Ja.
So.
Ja, also wenn da so einzelne Versprenkelte irgendwie rum sind, die dann irgendwie entgegen aller Freundschaft irgendwie agitieren, glaube ich, das ist wahrscheinlich wirklich einfach nur, wenn das dann so viele Leute sind, hast du halt immer irgendwie ein paar Idioten hast du immer dabei, ne? Ist ja in jeder Gesellschaft so.
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, das sind da halt so Leute, die haben einfach keine Ahnung.
Ja.
Und wissen nicht, was da abgeht und waren dann sehr verwundert, dass irgendwie keiner mitgemacht hat.
Oder ja, ja,
okay. Nicht viele.
Ja. Naja, sei es drum. Hattest du von dir aus sehen können, ja wahrscheinlich schon, ne? Da unten aus dem Familienblock ist ja dann diagonal. Die hatten transparent dabei, wo Durchhalten Alex drauf stand. Weißt du da irgendwas zu?
Das hing auch in der Ostkurve. Genau dasselbe.
Ja.
Beziehungsweise das Gleiche. Tatsächlich nicht.
Ja.
Das habe ich auch noch nicht recherchiert. Könnte sein, dass im Kurvenecho drin steht. Das habe ich hier noch irgendwo rumliegen. Das habe ich noch gar nicht gelesen. In der Ostkurve hing tatsächlich auch, das hat mich sehr überrascht, weiterkämpfen, Schalker oder sowas in die Richtung.
Okay. Ja, verrückt, genau. Müssen wir mal nachrecherchieren, aber das hatte mich schon irgendwie, was heißt gewundert, aber wirkte irgendwie so, ey, was ist da los? Aber nun gut, ja, müssen wir mal gucken, ne? Reichen wir vielleicht nach. Ja, ja, Spiel.
Hat stattgefunden.
Hat stattgefunden und Hertha hat ja im Grunde genommen genau da weitergemacht, wo man zuletzt aufgehört hatte. Also ich fand, das war wieder eine sehr engagierte Leistung von Anfang an. Natürlich hast du auch gemerkt, dass der KSC in Berlin gewinnen will und dass sie auch was drauf haben. Gerade die Hinrunde war bei denen ja sehr gut. Ne? Zuletzt jetzt irgendwie nicht mehr, weil sie auch, glaube ich, relativ viele Verletzte haben, oder?
Ja, und die sind ja gerade auch so in einer Formkrise.
Ja.
Also die letzten Spiele waren ja schon nicht gut und das jetzt ehrlicherweise bis auf so eine Phase von denen auch nicht.
Ja, die hatten auch, glaube ich, irgendwie zwei oder was Leistungsträger, glaube ich, abgegeben, ne?
Ja, also allen voran natürlich Budu.
Ja.
Der fehlt schon extrem bei denen, ja. Das merkt man.
Genau. Na, nichtsdestotrotz fand ich, wir sind irgendwie gut reingekommen, haben dann auch relativ schnell irgendwie schon wieder geführt, ne? 17. Minute, Rese.
Ja, also vorher gab es, glaube ich, die einzige Torchance des KSC in der ersten Halbzeit von Wanicek, der setzt ihn schön neben den linken Pfosten und danach kam halt von denen nichts mehr.
Mhm, genau. Und dann das 1-0 Rese, irgendwie war ein Querpass von Scherhand auf Rese, irgendwie das, also Cuisance, Scherhand, Rese. Mhm. Und das war wirklich irgendwie eigentlich ganz gut rausgespielt und vor allem dann sein Schuss war eigentlich ganz geil.
Ja, und ich meine, wir haben hier alle gesessen und haben uns drüber gerätselt, wer soll denn die Tore machen?
Ja.
Niederlechner trifft nicht, Schuler trifft nicht, Derry ist eigentlich kein Mittelstürmer und so. Und
ja.
Anscheinend war die Antwort ganz einfach, ja.
Genau.
Rese.
Genau. Also Leitl hatte ja dann nach dem Spiel auch nochmal gesagt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Aber so ganz grundsätzlich haben wir ja wieder in diesem klassischen 3-4-1-2 gespielt.
Mhm.
Wo du denn vorne gar keinen richtigen Mittelstürmer drin hast, sondern eben abwechselnd Scherhand und Rese immer in die Tiefe gegangen sind, wenn der andere vorher in die Breite gegangen ist, ne? Und dann eigentlich seitenverkehrt auch teilweise gespielt haben. Und das hat wirklich sehr gut ausgesehen. Also wieder mal so ein Punkt, wo du siehst, dass da jemand auf der Bank sitzt, der sich da ein bisschen Gedanken macht und die Mannschaft vor allem ja dann doch danach aufstellt, was die Mannschaft grundsätzlich so mitbringt und nicht versucht, sein Spielprinzip dadurch zu jubeln. Und
ja, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Ich glaube, es war Marc Schwitzki, lass mich lügen. So nach dem Motto, vorher hätten sie diese hochtalentierten, hochveranlagten Spieler bei Hertha einfach zu viel Zeit gehabt,
ja.
Um über das nachzudenken, was sie da tun.
Ja.
Und jetzt, nachdem wir nicht mehr Ballbesitz, sondern Umschaltfußball spielen, müssen sie einfach quasi instinktiv handeln.
Ja.
Und es läuft einfach viel, viel, viel besser.
Genau, das ist im Grunde genommen der gleiche Ansatz, den Leitl jetzt wählt, ist ja von der Grundidee der gleiche Ansatz, den Pal Dardai auch immer gewählt hat. Nur, dass es jetzt strategisch gerade im Spiel nach vorne natürlich nochmal mehr Finesse aufweist. Aber da sind sich die Ansätze schon relativ ähnlich. Und das muss ich sagen, finde ich gut, weil in Schönheit sterben, was wir vorher unter Fiello hatten, ist halt, ja, ist nicht zielführend und macht dann auf Dauer auch überhaupt keinen Spaß mehr. Ganz im Gegenteil, man baut ja dann so irgendwann so eine innere Aggression auf und jetzt ist vielleicht nicht alles schön. Aber wir spielen eben dann irgendwann dann nuancenweise feurig nach vorne und sehr schnell überfallartig und machen dann endlich Tore, ne? Und Rehse. Mhm. Hat denn jetzt, glaube ich, mit dem 1-0 hatte er dann, weiß ich nicht, sein drittes, viertes Tor schon irgendwie in den letzten Spielen geschossen und dann folgte das zweite ja dann relativ schnell auch, ne?
Ich glaube, das vierte.
Das zweite Retor von Rehse war ja dann als unfassbar unsympath. Also, sorry, Fanfreundschaft hin oder her, aber man darf, glaube ich, schon sagen, wenn man einen Spieler von Karlsruhe irgendwie echt unsympathisch findet und den Franke finde ich ganz schlimm. Hm. Ist halt auch wieder so ein Spieler, wo du dich wahrscheinlich freust, wenn du den bei dir selber hast, aber alle anderen finden ihn, glaube ich, nicht so cool. Ne? Und dann hat er in einer Trantütigkeit, gut, er wurde auch von Derry irgendwie angegriffen, aber er hat in einer Trantütigkeit zurückgespielt und dann ist Rehse direkt darauf gesprintet und mit dem Ball kurz vorm Torwart dann losmarschiert. Ne?
Ja, und zwar wunderschön, also ich weiß gar nicht, als ob der nie was anderes als Mittelstürmer gespielt hätte.
Also unglaublich, ja. Fand ich auch, wie der den vor allem darüber gelupft hat dann auch noch, ne?
Ja, also der Lupfer war wirklich erstklassig.
Ja.
Wie gesagt, ich habe heute nicht viel zu meckern. Das ist.
Nee, ist so. Ist wirklich so. Also das finde ich wirklich sensationell, wie sie es defensiv gemacht haben. Jetzt hast du halt in der, sagen wir eigentlich ja, Dreierkette hinten in der Mitte mit Leistner und Gechter und wer war rechts hinten noch? Clemens. Nee, Clemens nicht.
Nee, nicht Clemens. Nee.
Genau, der war drauf. Wer war denn jetzt hinten rechts noch?
Marton, Leistner und Gechter.
So war das, genau. Also dann hatten wir da hinten in der, genau, dann hatten wir hinten in der Dreierkette denn Marton, Leistner und Gechter. Und die sind ja jetzt nun alle drei jetzt nicht die, sagen wir mal, die allerschnellsten Raketen da hinten drin. Aber das brauchst du dann auch gar nicht, weil wir in der Rückwärtsbewegung, immer wenn der KSC dann mal so zaghaft versucht hat, nach vorne zu spielen, wirklich so eine Art Berliner Mauer aufgezogen haben, weil dann Seevolk links und rechts Kenny, die dann wirklich dann zurück in eine komplette Fünferkette gefallen sind und am Schnürchen aufgereiht. Ne? Also wie wenn du am Tischkicker, wenn du die Mittelfeldlinie oder die Mittelfeldstange rausschraubst und die hinten vor den Torwart schraubst. So standen sie da. Und davor hast du dann zwei balljagende Sechser gehabt mit Demme und Cuisance. Und das sah wirklich, wirklich gut aus. Vor allem auch deshalb, weil der KSC dann nicht, was sie ja sonst gerne machen, dass sie dann versuchen, über die Außen hinter die Kette zu kommen, weil das einfach gar nicht mehr ging. Weil hinter der Kette einfach nur noch 10 Meter waren und dann war ja schon die Torauslinie. Die konnten gar nicht mehr dahinter. Ne? Und das war wirklich, das war eine taktische Finesse, die Leitl und Mijatovic da aufgezogen haben, hat mir echt extrem gut gefallen.
Ja, also, naja, Cuisance würde ich jetzt nicht als Sechser bezeichnen, eher so als Achter. So als Bindeglied zwischen dem Sechser Demme und dem Zehner Maser. Ne?
Ich meinte auch nur, weil er immer mit zurückgefallen ist und sie beide dann wirklich so ja, wie klar. Zwei so Hornissen vorm Nest, vorm Hornissennest dann immer so rumgehen.
Das haben sie auch sehr gut gemacht. Die wollten wieder die Zweikämpfe, sie wollten Zweikämpfe führen und sie wollten diese Zweikämpfe gewinnen.
Ja.
Also irgendwann wurde dann die Statistik eingeblendet, dass wir tatsächlich nur, ich glaube, 45% aller Zweikämpfe gewonnen haben, was mich irgendwie sehr überrascht hat, weil optisch waren das 70%. Aber das ist ja auch schon wieder ein extremer Unterschied zu vor Leitl, weil da hattest du teilweise das Gefühl, wir laufen halt nebenher und versuchen irgendwie sehr schlecht Passwege zuzustellen und greifen überhaupt nicht an.
Ja, genau.
Und jetzt wollen sie auch in den Zweikampf gehen.
Sie wollen in den Zweikampf und sie haben, sobald sie den Ball erobert haben, auch sofort das Rüstzeug mit an die Hand bekommen, wo du genau siehst, dass sie jetzt Laufwege plötzlich implementiert bekommen haben, ne? Und dass sie jetzt wissen, wo dann auch der Mitspieler hinläuft und wo der Ball hinkommen soll. Das heißt, es ist kein exaltierter Fußball, aber es ist einfacher Fußball und zwar so, wie du das offenbar ja auch in der zweiten Liga dann machen musst. Hinten rührst du Beton an, situativ, und dann lässt du deine schnellen Raketen vorne los. Und das machen sie wirklich phänomenal. Also wirklich, ich komme aus dem Schwärm hier fast nicht raus, weil das war jetzt das zweite Spiel hintereinander, wo ich wirklich sage, wow, war echt gut. Ne? Zwischendrin noch das Testspiel gegen Pauli, richtig cool gewesen. Es gab eine Szene,
wie die Rasenmaus Neues auf Blue Sky geschrieben hat. Leitl hat 378 Spiele im Profibereich als Trainer.
Ja.
Das ist also davon, ich weiß gar nicht, 215 oder sowas in der ersten und zweiten Bundesliga.
Ja.
Der hat schon so ein bisschen Ahnung.
Definitiv.
Der macht das schon ganz gut.
Definitiv, das ist der ganze, auch der ganze Auftritt, ne, auf den PKs und so weiter. Das ist auch was ganz anderes, großartig, weil da Inhalt transportiert wird, ne? Und der kann, was er wirklich auch sehr gut mit den Journalisten kann, ist dieses Nähe-Distanz-Ding. Das schafft er sehr, sehr gut, ne? Der weiß, wann es wann es wichtig ist, vielleicht mal einen lockeren Spruch für seine Verhältnisse, ne? Also zu locker wird der Mann offenbar nie. Aber wenn er mal so ein bisschen.
Also locker schon, aber halt sehr, sehr trocken, ne?
Genau, also er wird nicht albern, sagen wir mal so. Er wird nicht albern und nicht unangenehm peinlich, sondern da kommt schon auch mal irgendwie, wo er dann so ein bisschen vom Gas geht irgendwie und dann aber hast du auch Phasen auf den PKs oder in den Interviews, wo du merkst, ey, was für ein Zug da eigentlich drinsteckt. Und ich glaube, das bringt er den Jungs auch ganz gut rüber. Ne? Und Lob gab es ja jetzt auch schon von Fabi Rehse im Interview nach dem Spiel, wo er dann eben auch sagte, dass sie jetzt in den letzten Wochen auf ganz andere Füße gestellt wurden. Ne? Also es war, ging, glaube ich, Rehse nicht darum, den Ex-Trainer unter den Bus zu werfen. Aber so wie er sich da geäußert hat, hast du schon gemerkt, dass es jetzt plötzlich ganz anders läuft.
Ja, also das ist jetzt an dieser Stelle, ich werde auch nicht weiter drauf rumhacken, aber ich möchte zum allerletzten Mal, was ich so ungefähr seit, ich weiß nicht, letztes Jahr, ich glaube auch seit Oktober, immer wieder getan habe, ich möchte jetzt zum allerletzten Mal dazu diese Leute, die Fjell so lange verteidigt haben, dazu aufrufen, mir doch bitte ein einziges Argument zu schicken, was ich bis heute nicht bekommen habe, warum Fjell der richtige Trainer für uns war. Ich habe alles, was immer kam, war, nee, wir wollen jetzt Ruhe und jetzt wollen wir mal mit einem Trainer lange und aber es war nie, deshalb muss es Fjell sein. Jetzt können wir sagen, wir brauchen Ruhe, wir wollen einen Trainer lange haben, das kann Leite sein für die nächsten 10 Jahre. Punkt aus, Ende, bin ich dabei. Aber bitte, bitte schreib mir doch ein einziges Argument, was für. Weil du siehst doch den Unterschied. Also, ich kenne Christian Fjell nicht persönlich, ja? Nichts gegen ihn. Ich kann nur aus Fansicht seine Arbeit beurteilen.
Genau.
Und sie vergleichen mit der von Stefan Leitl. Und aus Fansicht, was natürlich auch wieder eine Außensicht ist, ist das. Also sorry, Kreisklasse gegen Bundesliga.
Ja, es wird aktuell aus den ehemaligen, oder sagen wir die ehemaligen Fjell-Jünger, und das meine ich nicht abwertend, aber was sie im Moment immer sagen ist, ja, der hatte auch so viele Verletzte. Und es ist ja jetzt, Leitl hat halt das Glück, dass er nicht diese Verletzten hat. Das kann bei, sagen wir, bei Fabi Rehse durchaus sein, weil er natürlich ein Unterschiedsspieler ist. Aber wenn du dir ansiehst, wie alle anderen, ne, plötzlich mit einer ganz anderen Einstellung auf den Platz laufen, wie die anderen wirklich plötzlich ganz klare Assignments haben, ganz genau wissen, wo sie hinzugehen haben. Nehmen wir jetzt mal vom letzten Spiel, als hier hinten links plötzlich Winkler spielen musste. So, das war ein bisschen wirr, so, aber egal, schwamm drüber. Alle wissen, was sie zu tun haben. Alle versuchen, sich zwischendrin auch mal so ein paar, sagen wir, Pausen einzurichten, um den eigenen Rhythmus im Spiel auch konstant hochhalten zu können. Weil du, das brauchst du natürlich auch, wenn du professionellen Sport machst. Du wirst nicht 90 Minuten lang nur Power spielen können. Ne? Und jeder Einzelne ist mal in der Lage, sich auch mal eine Spur zurückzunehmen, um dann wieder über 100% zu kommen in der nächsten Aktion. Und das siehst du jetzt einfach, ne? Weil die Absicherungen auch da sind. Was du gerade in dieser zurückeilenden Fünferkette auch siehst, ist, wenn da einer überspielt wird, weil er eben vielleicht gerade vorher noch eine Aktion vorne hatte, dann ist dahinter noch jemand, der das ausbügelt. Ne? Das hattest du vorher gar nicht, weil die Jungs gar nicht wussten, wo sie hinlaufen sollen. Das heißt, du hattest nie eine Absicherung, egal auf welcher Position. Jetzt beginnt bei uns die Absicherung schon vorne, bei den, sagen wir, beiden falschen Neunern mit Rehse und Scherhand, wenn der eine, ne, den Ball vertändelt, ist der andere schon drauf. Und wenn der auch irgendwie nicht an den Ball kommt, dann hast du dahinter schon den Zehner mit Maser, der dann eben auch versucht, Druck aufzubauen. Das ist ein ganz anderes Standing in der Mannschaft mittlerweile. Ne?
Drei Anmerkungen. Also erstens zu den Fjell-Jüngern, wenn man sie jetzt so. Lassen wir mal so stehen. Der Kicker hat so einen schönen Satz geschrieben, fast zum ersten Mal in der Saison war die Hertha nicht schlechter als die Summe ihrer Teile.
Ja.
Kommentiere ich jetzt mal nicht so weiter. So. Zweitens, nee, Fabi Rehse, der hat ja auch unter Fjell dann schon gespielt, aber auf dem linken Flügel und war da, also
ja,
er war immer bemüht, aber effektiv war er nicht.
Ja.
Kommen wir jetzt nicht mit Verletzungen. Wir machen es doch an einem Spieler fest, der sowohl unter Fjell als auch unter Leite gespielt hat. Welcher wäre das? Luca Schuler.
Ja.
Luca Schuler, der sich immer, also quasi seit Saisonbeginn, immer über den Platz geschleppt hat, als hätte er Rheuma im fortgeschrittenen Stadium. Dürfte er quasi, als würde in seinem Führerschein drinstehen, darf nicht schneller als 3 km/h laufen.
Ja.
Strafraum ist Lava. Also wenn da
ist sehr schön, ja.
Wenn da einer mit einem Ball auf dem Flügel war und er war in der, ja, nee, überleg mir dann mal so ein 20. Also, so, was ist? Der wurde eingewechselt, der ist gelaufen, der war da, als diese Flanke reinkam, ich glaube, die kam auch von Rehse, oder?
Bei seinem Tor, bei seinem Kopfballtor?
Richtig.
Ja, das war ein Pass von Sessa auf Winkler und Winkler hat dann geflankt.
Ah, Entschuldigung, Winkler, ich will niemandem was absprechen.
Ja.
So, und auf einmal steht er mitten im Strafraum.
Steht genau auf der richtigen Stelle, ja.
Ja, und das ist vorher, also hat er bei Leitl am Anfang auch gemacht. Das ist ja das, was ich sage. Ne, das hat er nicht nur bei Fjell gemacht, das hat er aber am Anfang auch bei Leitl gemacht. Da ist er erst in dem Moment, wo Winkler geflankt hat, das wäre erst der Moment gewesen, wo er sich in Richtung Strafraum begeben hätte. Und jetzt stand er da schon.
Ja.
Und jetzt erzählt mir, was ihr wollt, wenn es ein Spieler ist, der bei dem das die ganze Saison durch so extrem auffällig war.
Ja.
Und der macht's auf einmal genau richtig.
Ja.
Da kommt mir nicht mit, ach, die ganzen Verletzten und bla bla bla, sondern du siehst, innerhalb von ein paar Spielen hat der neue Cheftrainer diesen einen Spieler besser gemacht.
Genau.
Was der alte Cheftrainer nicht konnte.
Genau. Also der Unterschied ist wirklich, ich glaube, nicht nur in der Ansprache ans Team, sondern eben, was ich immer mit den Assignments sage, das heißt, die Leute wissen, was sie zu tun haben und sie fühlen sich da abgeholt, weil sie ihren Stärken entsprechend Aufträge kriegen, was sie im Spiel zu machen haben. Und ich finde, es ist gut, dass du Schuler nennst, weil das exemplarisch dafür ist, dass der offenbar teilweise überhaupt nicht wusste, was er zu tun hat im Spiel als Mittelstürmer, ne? Und dann da irgendwo am vorm 16er immer rumlungerte und da irgendeinen Auftrag hatte, der sich ihm nicht erschlossen hat, uns nicht erschlossen hat und am Ende vielleicht auch dem Trainer nicht mehr erschlossen hat und der dann darüber einfach in so eine Frustrationsspirale reingekommen ist und dann irgendwann offenbar durch die Körpersprache, ne, die hat das ja belegt, irgendwann auch keine Lust mehr hatte, so, ne? Und da ist er nur exemplarisch, da ist er ja nicht der Einzige, da hattest du ja ganz viele in der Mannschaft. Und das ist jetzt eben aufgebrochen, das ist verändert, weil jetzt werden die Spieler danach eingesetzt, was sie spielen können, was sie natürlich oder auch erlernt in den letzten Jahren ihrer Fußballprofikarriere schon so gemacht haben. Und das ist halt der große Unterschied. Also du kannst so einer Mannschaft, und das ist ja immer eine Philosophiefrage, Fußballphilosophie. Du hast Trainer, die der Meinung sind, sie haben ihr Konzept und das setzen sie um, ihr strategisch-taktisches Konzept. Aber dann gibt es eben der Gegenpol dazu, sind Trainer, die sagen, ich gucke mir an, was die Mannschaft zu bieten hat, was die mitbringt, was die Spieler mitbringen können, die einzelnen Individuen. Und dann versuche ich, daraus ein Team zu formen. Und beides hat kann seine Relevanz haben. Ich glaube aber, dass wir befinden uns in der zweiten Liga, ne? Also nochmal, jeder, der bei uns jetzt im Kader steht, der ist also, sagen wir, von der Weltspitze weiter entfernt, als ihm lieb ist. Das heißt, für diese Spieler ist extrem wichtig, dass die gepusht werden durch den Trainer im Sinne von, mach bitte das, was du kannst. Und dann gucken wir, was du darüber hinaus machen kannst. Sie müssen also bekannte Dinge machen. Das ist übrigens das weiß man aus der Sportwissenschaft, dass man immer von bekannt auf unbekannt trainiert, ne? Du zwingst also die Spieler nicht in irgendwie unbekanntes Terrain, weil sie darüber eher verzweifeln, als dass sie darüber besser werden. Du musst also gucken, dass du sie erstmal in übersetzt gesagt, in Watte packst, damit sie sich wohlfühlen, ne? Auch mental, damit sie dann in der Lage sind, dann über ihre Leistungsgrenze zu gehen, also auch im taktischen Bereich. Und das passiert jetzt offenbar. Und das wird bei einer Zweitligamannschaft sehr viel eher Früchte tragen. Also ich habe gestern noch im Auto zum Treffen vom OFC haben wir darüber gesprochen, ne? Unter Fjell und wie hieß der Assistant Coach noch, wie hieß er noch hier, der Spanier?
Jaime Monroy.
Danke. Man hat das ja häufig gesehen, die Spielweise glich ja wirklich dieser glorreichen, wir haben darüber auch schon gesprochen, dieser glorreichen Spanien-Mannschaft, ne? Aus den frühen 2000ern. Das Problem ist halt nur, das waren ganz andere Spielertypen. Die hast du halt bei uns einfach nicht. Wir lieben die, für uns sind das die größten oder dollsten Fußballer der Welt. Aber die können nicht den Spanien-Fußball aus 2005 oder 2006 oder weiß ich wann spielen. Ne? Das funktioniert halt nicht. So, also presst dem Team nicht ein System auf, das es nicht kann, sondern finde ein System, das die Spieler dir durch ihre Geschicklichkeit geben. Das musst du machen, immer, egal wo.
Ja. Also ich habe dir zugehört, ich stimme dir zu. Ich habe nur gerade, im Hintergrund läuft bei mir Hellas Verona gegen Parma.
Ja.
Und gerade, es tut mir leid, aber gerade trat ein gewisser Andrej Duda zum Freistoß an.
Ja.
Und hat in diesem Abstiegsduell diesen Freistoß gnadenlos übers Tor gesetzt.
Ja.
Großartig. Ja.
Genau. Duda, also, der alte Zehner unter Preetz, ne?
Genau, der alte, der dann auch in Köln und so, und hat ja auch super funktioniert alles. Genau. Nein, ich stimme dir zu. Ich würde allerdings tatsächlich schon früher ansetzen, wenn wir eh schon beim Motzen sind.
Eigentlich wollten wir nicht motzen, aber ja.
Bevor du, können wir doch gar nicht anders, bevor du guckst, wie stelle ich die Leute auf, dann musst du doch, auch wenn, ich habe ja gesagt, Kreisklasse, Bundesliga.
Ja.
Aber selbst in der Kreisklasse, als allererstes musst du ein Team formen. Eine Mannschaft rausformen. Nicht 11 Leute, die auf dem Platz stehen, sondern du musst eine Mannschaft.
Ja.
Nach allem, was man hört und nach allem, was wir im Laufe der Saison mitbekommen haben, mit irgendwelchen Mannschaftsabenden, auf dem dann von älteren Spielern die jungen Spieler kritisiert wurden, etc., etc., hat in diesem Punkt Fjell gnadenlos versagt.
Komplett, ja. Denke ich auch. So.
Und seitdem wir jetzt Leitl haben, ist das anscheinend um 180 Grad gedreht. Und also da wird bestimmt noch Arbeit zu tun sein, ne? Weil sowas geht ja nicht von heute auf morgen.
Mhm.
Aber das ist doch erstmal die Grundlage für jede Sportart überhaupt. Also eigentlich die Grundlage für alles, wo Menschen zusammenarbeiten. Du musst erstmal grundsätzlich irgendwie eine Einheit formen.
Ja.
Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du den besten Plan der Welt haben.
Ja, absolut. Aber wie stellst du diese Einheit her, ne? Einheit stellst du ja vor allem darüber her, dass die Jungs ein gemeinsames Ziel haben und dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Jetzt ist es, wenn du Trainer bist, so einer Mannschaft, ne? Wieder. Also nochmal, egal welche Sportart, aber du bist du bist ambitioniert. Ne? Jetzt sagte der große Unterschied, ne? Also ich mache jetzt einen großen Bogen auf, aber der große Unterschied ist schon, dass wir jetzt ständig auch davon hören unter Leitl, dass Positionen doppelt besetzt sind, weil sie einen Konkurrenzkampf schüren wollen. Ne? Mhm. Das hast du unter Fjell nie gehört. Das war nie Thema. Da hieß es nur, ey, alle haben sich lieb, alles ist gut, alles ist toll und Trainingslager ist total toll. Und weil so eine gute Stimmung herrscht. Ja, das ist auch eine Form von Einheit, aber die ist halt für die sportlichen Ergebnisse und die ist leistungshindernd, weil sich nämlich alle irgendwann aus so einer Art Langeweile heraus erst sehr, sehr gut verstehen, viel besser als sie sollten. Ne? Dann werden sie lethargisch, dann ist alles irre witzig, dann ist alles lustig und irgendwann kippt die Stimmung, weil die Jungs viel zu viel Leerlauf haben und sich über allen möglichen Scheißgedanken machen können und dann kommen die unterschiedlichen Charaktere heraus, dann fangen sie an, sich gegenseitig auszukäsen und dann endest du da, wo Fjell am Ende gescheitert ist, nämlich eine Grüppchenbildung, ne? Was man ja auch schon aus dem Trainingslager dann so gehört hatte, Grüppchenbildung. Das unterbindest du darüber, dass du den Jungs in jedem Training alles abverlangst, klare Ansagen machst, musst ja nicht boshaft sein, kannst ja trotzdem ein freundlicher Kerl sein. aber dass du klare Ansage machst, heute wollen wir das und das machen und wir wollen das und das dabei erreichen. Wir besetzen die Position doppelt. Wir haben immer zwei Spieler, die eine Position spielen können, damit die Gegner, also damit die Leute sich gegenseitig pushen, damit die geistig gefordert sind und nicht unterfordert sind. Und dabei geht es nicht darum, ein geistig völlig übertriebenes Spielsystem aufzubauen, sondern mit Kleinigkeiten. So, wenn Leute den ganzen Tag überlegen, spiele ich am Samstag oder spielt der andere, der ja auch diese Position macht oder bekleidet. Wenn die sich darüber einen Kopf machen, kommt es gar nicht erst zu Grüppchenbildung und es kommt nicht zu diesem Lazy Mood, zu diesem, ach Gott, ja, ist eh so alles ein bisschen langweilig und jetzt labern wir mal darüber und dann wieder darüber, sondern die Jungs sind geistig den ganzen Tag damit beschäftigt, wofür sie bezahlt werden, nämlich professionell Sport zu betreiben und sich vor allem zu verbessern. Und das ist der große Unterschied dabei. Und jetzt haben wir das Gott sei Dank wieder. Wir haben endlich wieder ein Trainer-Tandem, das da Leistung einfordert und dass das auch offenbar ja auch vorlebt.
Ja, also ich will mal so sagen, Uwe Neuhaus hat mit gnadenlosem Leistungsprinzip Köpenick bis in die Champions League gebracht.
Ja, so ist das nämlich.
Und ganz ehrlich, wenn man sich deren Kader angeguckt, die hatten in jeder Transferphase 20 Kaderbewegungen.
Ja.
18 davon waren dann in Anführungsstrichen Ausschuss, aber zwei haben dann funktioniert.
Ja.
Und zwar immer klar, nur wenn der Woche am besten trainiert spielt,
genau.
Auf einmal sitzt er in der Champions League. Absolut. Und das ohne gewisse Millionen zu verbraten.
Ja.
Aber da kommen wir wieder zu anderen Dingen.
Ich wollte noch zwei Szenen aus dem Spiel noch mal irgendwie kurz bequatschen. Das erste war, das war noch in der ersten Halbzeit, da gab es eine so eine Szene, wo Derry irgendwie tief in den Strafraum gelaufen ist und sich, man weiß nicht, ob er sich hat fallen lassen, ob es jetzt wirklich eine schlecht getimte Schwalbe war oder ob er einfach irgendwie gestürzt ist. Aber es hat sich ja so ein bisschen auch so Häme über ihn, also außerhalb der Hertha-Bubble hat sich ja Häme über ihn ergossen. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich finde es halt grundsätzlich, also nochmal, er hat ein geiles Spiel gemacht, alles gut, aber ich finde es schon irgendwie besser grundsätzlich, wenn man versucht, die Chance bis zum Ende auszunutzen und eine Flanke, einen Pass irgendwie auf jeden Fall nochmal an den Ball zu kommen vor der Grundlinie, ohne sich vorher vielleicht fallen zu lassen. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
Wenig. Das ist, glaube ich, meine Antwort.
Ja.
Weil das war Richtung Marathon-Tor auf der Seite.
Ja.
Und im Familienblock, wir waren Reihe 26 oder sowas, also relativ niedrig. Und dementsprechend war die Szene tatsächlich, also man hat gesehen, es gab dann Zweikampf, man hat gesehen, er ist gefallen. Und dann hat man nur mitgekriegt, okay, er kriegt eine gelbe Karte.
Mhm.
Konnten wir uns irgendwie selber zusammenreimen, hat er jetzt gefoult? War es eine Schwalbe? Allerdings bin ich da ganz bei dir, versucht das zu Ende zu spielen, um jeden Preis. Also kannst dich dann immer noch beschweren, dass du gefoult wurdest. Ne? Also immer dieses Fallen lassen bei der kleinsten Berührung, es ist, das ist einfach unsportlich.
Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Schwalbe war oder ob er wirklich einfach irgendwie selber gestolpert, gestrauchelt ist, kann ich nicht beurteilen. Ne? Es sah aus wie eine Schwalbe, er hat danach aber eben dann auch so mit dem Finger so hin und her gefuchtelt, als der Schiri dann an der gelben Karte rumgenestelt hatte, dass man den wirklich den Eindruck hatte, weil ich glaube, der ist ja eigentlich ein stabiler Typ irgendwie, der ich glaube, von außen betrachtet, ne? Ich glaube, der ist kein boshafter Junge so, ne? Und der war selber so, oh Scheiße, nee, bitte jetzt kein Gelb und so, war gar nicht so gemeint oder es wirkte so ein bisschen, als ob er versucht irgendwie, ja, ich bin halt einfach hingefallen, sorry, tut mir leid, so, ne? War halt doof, aber egal, schwamm drüber. Beim nächsten Mal spielst du das Ding sauber durch und weiter geht's. Die zweite Szene war, denn natürlich müssen wir leider drüber sprechen, noch der Elfmeter von Toni Leistner. Gab ja auch gar keine Proteste, war glasklar, kam er einfach ein bisschen zu spät. Die Frage ist, in der jetzigen Situation, klar, wir wissen alle, Toni Leistner ist nicht der Schnellste, sind jetzt aber, was wir eingangs schon sagten, Gechter und Martin Dardai auch nicht. Würdest du aber grundsätzlich sagen, ja, es führt dazu, dass du Toni Leistner nicht mehr bringen kannst, weil er zu langsam ist? Weil so eine kleine Diskussion hört man da ja auch immer wieder drüber. Oder bist du da eher auf meiner Seite, wo ich sage, hey, Niemand in dieser Mannschaft ist perfekt. Du hast eine Zweitligatruppe. Wie gesagt, es sind wenig Nationalspieler nur noch drin. Du hast, bist weit von den internationalen Fleischtöpfen entfernt. Jeder hat auch seine Schattenseiten. Und bei Toni Leistner überwiegen aber immer noch deutlich die positiven Seiten. Was denkst du?
Also erstmal, das war das Gleiche wie bei der anderen Szene, weil das war nach der Pause, also Seitenwechsel, also war das auch wieder auf der entgegengesetzten Seite des Spielfeldes.
Ja.
Im Stadion haben wir es überhaupt nicht mitbekommen. Wir haben dann nur irgendwann mitbekommen, ich glaube, das wurde vom VAR überprüft oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Also wir haben nur irgendwann mitgekriegt, auf einmal war Elfmeter. Wir haben nicht mehr mitgekriegt, dass es diesen Zweikampf gab. Aber ich habe die natürlich in den Highlights gesehen. Ja, er trifft ihn am Fuß, klarer Elfmeter, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Also hat Toni Leistner im Spiel einen Fehler gemacht.
Genau.
Einen, in Worten einen, in Zahl eins.
Ja.
In einem Spiel. 90 Minuten.
Genau. Das war's.
Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, nee. Brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist, also einen Fehler hat er irgendwie immer drin, so, der führt nicht immer zum Gegentor, aber einen so. Und den Rest der 90 Minuten räumt er alles weg, was geht.
Ja, genau.
Also die Diskussion ist aus meiner Sicht völliger Schwachsinn. Entschuldigung.
Finde ich auch, vor allem, weil man denn ja auch sieht, dass er der Ankerpunkt da hinten drin ist ansonsten. Ne? Und selbst wenn der, gut, kommen wir gleich noch zu, dass das natürlich einen Impact aufs Spiel hatte. Ne? Aber wenn er eine so eine Szene in einem Spiel hat, dann hat er eben unfassbar viele andere Szenen oder insgesamt so eine Außenwirkung auf alle Jungs um ihn rum und so ein beruhigendes Element in seiner Spielweise, dass man das, glaube ich, vernachlässigen kann. Wenn ich mir dann auch noch angucke, dass er ja mit Abstand der immer noch der kopfballstärkste Spieler bei uns ist, dass er selbst die Kopfballduelle gewinnt durch sein beeindruckendes Stellungsspiel, dass der Kopfbälle selbst dann gewinnt, wenn er einfach gar nicht springt, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden stehen bleibt, mit beiden Füßen Kontakt zum Rasen behält und trotzdem einen sauberen Kopfball drauf hat, dann, ja, also diese Diskussion finde ich vollkommen bekloppt, da irgendwie zu sagen, ja der ist zu ist langsam. So. Also, ja, drauf geschissen, ehrlicherweise.
Also wie gesagt, in den Spielen davor, ich erinnere mich dann irgendwie, er hatte auch immer einmal, wo er dann zu spät kam.
Ja.
So. Aber das ist dann wirklich einmal pro Spiel.
Genau.
Einmal. Jetzt zeig mir mal den Verteidiger, der 90 Minuten keinen Fehler macht.
Ne,
in der zweiten Liga vor allem.
Ja, und jetzt dreh das Ding mal um, ne? Also andere Seite oder die andere Sicht der Diskussionsteilnehmer, wechsel den aus oder bring den gar nicht von Anfang an, dann hast du einen anderen in dieser Dreier- bzw. Fünferkette, der den Ankerpunkt in der Mitte spielen soll. Ja, wer soll denn das machen bei uns? Also erstmal davon abgesehen, dass die anderen Innenverteidiger, die wir haben, auch alle nicht schneller sind.
Ist doch ganz klar, Buchalakis.
Ja, super.
Der D-Zug.
Ja.
Nee, der Uso-Zug, wie auch immer.
Ja, genau. Also, den sehen wir jetzt wahrscheinlich gegen Köln, ne? Kommendes Wochenende wahrscheinlich. Aufgrund der
würde ich nicht drauf wetten. Mhm. Also, ich denke, wenn Clemens rechtzeitig fit wird, dann wird der nach hinten rutschen. Und obwohl, Dämme hat es eigentlich ganz gut gemacht. Also, es war mal wieder nicht überragend, ja.
Ja.
Aber es war solide bis gut.
Ja.
Müsste man mal gucken, aber ich glaube, Leistner und Buchalakis in der Verteidigung, es wird dann zu langsam.
Das glaube ich auch, das wird er auch nicht machen. Da wird, glaube ich auch, weil die Philosophie grundsätzlich ganz anders bei unserem Trainer-Tandem ist, da holen sie, glaube ich, eher wirklich jemanden aus der U23 dann noch nach, könnte ich mir
also vorstellen. Ich habe da tatsächlich, und das sage ich jetzt zum ersten Mal seit langem, vollstes Vertrauen in den Trainer, der wird das schon machen.
Denke ich auch. Denke ich auch. Und vor allem das Testspiel gegen Pauli hat auch schon gezeigt, dass sie dann eben so mit Selim Telip oder so dann eher da umstellen in der Dreierkette, dass sie aber sich nicht zu doof sind, jemanden oder ein neues Talent aus der U hochzuziehen, ne? Im Zweifel, wenn es wirklich dazu kommt, dass wir da zu viele Ausfälle hätten.
Warum denn auch? Also, was sollen sie machen?
Ja. David, hattest du, ja wahrscheinlich auch nicht, ne, aus deinem Langnese-Blog hast du das wahrscheinlich auch nicht gesehen, aber ich musste einmal richtig lachen, Der KSC hat irgendwann, und ich meine das nicht despektierlich, ne, aber ich habe wirklich gelacht, sie haben irgendwann Bormuth eingewechselt. Und an wen erinnert dich eigentlich Bormuth? Hast du das Gesicht vor Augen?
Nein.
Dann guck dir den mal an und sag mir, dass du nicht
auch... Soll ich das jetzt...
Nein, musst du nicht live machen. Ich dachte, die...
Doch, Moment. Nein, ich bin schon beim Kicker, warte. Ja. Bormuth. Oh, Gottes Willen.
Ich habe den Eindruck, also er erinnert mich an einen ganz bekannten Fernsehdoktor.
Gott.
Eckart von Hirschhausen.
Oh, ja, so ein bisschen.
Juri saß, Juri so neben mir, meinte so, da, die wechseln Eckart von Hirschhausen ein. Guck mal. Großartig. Ey, nicht despektierlich gemeint, wirklich nicht, ne? Auch kein Bodyshaming oder sonst irgendwie, aber der sieht wirklich aus wie sein Bruder. Das ist wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht wie, aber egal. Nach dem Elfmeter, ich muss also mal ein kurzer Exkurs in meine Gedankenwelt, aber egal. Nach dem Elfmeter hatten wir ja nochmal so eine kleine Wackelphase, ne?
Ja. Da war es tatsächlich so, dass wir die ganzen Zweikämpfe, die wir vorher gewonnen haben, alle verloren haben.
Ja, das stimmt. Und da hast du plötzlich irgendwie gemerkt, dass, was halt so die Monate vorher gelaufen ist. Ne? Aber um das kurz zu machen, was ich auch sensationell gut fand, war, dass die Mannschaft dann doch die innere Stabilität jetzt schon wieder hat, dass sie das Ding dann trotzdem durchverteidigen und halt nicht völlig wieder in sich zusammengebröselt sind und wir nicht, wie schon so häufig, denn so ein Spiel aufgrund einer dusseligen Aktion am Ende noch verlieren oder aus der Hand geben, ne? Sondern dass wir dann dagegen gehalten haben, weil wir einfach so weitergespielt haben, wie wir es getan haben.
Ja, das hat ja auch Christian Eichner da bemerkt, denn so nach dem Motto, naja, dann hatten die nach dem Elfmeter hatten die Hertha-Spieler dann auf einmal Dinge im Kopf. Und da hätten sie zum Ausgleich kommen können, aber haben es dann halt nicht geschafft.
So. Ja.
Und das sagte ja auch der bei angesprochene Sport1-Zusammenfassung. Man merkt irgendwie, die Herthaner haben Angst vorm Heimsieg.
Ja.
Sie wissen nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollen. Ist ja, so ein ungewohntes Gefühl oder so.
Also,
ich finde, sie haben es. Ja, nach vorne ging dann auf einmal nichts mehr. Mittelfeld haben sie dann tatsächlich die Zweikämpfe verloren, aber hinten stand ja die Kette.
Ja.
Und die stand auch da relativ sicher.
Genau.
Und ich fand, Tjaak Ernst hat jetzt auch mal wieder bewiesen, dass es eigentlich keinen Grund dafür gab, ihn auf die Bank zu setzen.
Überhaupt nicht, ja.
Also es war jetzt kein überragendes Spiel, nee, aber es war ein solides Zweitligaspiel.
Finde ich auch. Gab auch bei Ernst gab es ein einziges Mal, dass er irgendwie einen Abschlag dann wieder direkt ins Seiten ausgemacht hat. Aber hey, mal ganz im Ernst. Würde er alles perfekt machen, dann wäre der schon in Lissabon, ne? So.
Ja.
Also das ist halt immer noch zweite Liga. Also man muss auch immer, glaube ich, ein bisschen aufpassen, was da überhaupt realistisch erreichbar ist, finde ich.
Ja, also der hat jetzt, man merkt, der hat auch so einen Aufschwung gerade.
Genau, genau. Nee, und schön Maser, ist doch, sorry, ja.
Ja, Maser war ja genauso, dass der wirklich so formtief drin war und seit dem Trainerwechsel merkst du, es geht bergauf.
Ja, genau. Schön finde ich halt eben auch, dass wir es jetzt einfach wirklich gemacht haben, dass wir trotz des Elfmeters nicht völlig in uns zusammengefallen sind, sondern dass die nötige Resilienz jetzt offenbar langsam wieder da ist, dass du denn so wie heißt der, diese Romanlegende, die sich immer an dem eigenen Schopf noch irgendwie wieder aus dem Teich zieht.
Hat?
Das auch Baron Münchhausen? Ich habe keine Ahnung.
Der hat sich am eigenen Schopf rausgezogen.
Ja, siehst du? So, und so wirkte das halt auch, ne? Also, die haben eigentlich im Grunde genommen ohne Einwirkung von außen, haben die Jungs das dann irgendwann aus sich selbst heraus, über diese Achse, ne, hinten mit Leistner beginnt, haben sie das geschafft, den sogenannten Bock wieder umzustoßen und dann nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 dann irgendwann wieder nach vorne zu spielen. Und das, da sind wir auf dem absolut richtigen Wege. Wirklich, ist so. Dass natürlich nicht alles immer irgendwie jetzt super rosig wird, ist klar. Und es werden sicherlich auch Spiele kommen, jetzt vielleicht auch nächstes Wochenende in Köln, wo man dann wieder sagt, ja, war jetzt vielleicht nicht ganz so geil, aber insgesamt sind wir auf einem absolut richtigen Wege. Und ey, das habe ich lange nicht mehr gehört. Ne? Der Sky-Kommentator sagte irgendwann eben auch, das geht jetzt in die absolut richtige Richtung. Und das hast du lange bei Hertha nicht gehört, finde ich.
Ich muss noch über diesen Vergleich der Hertha-Mannschaft mit Baron Münchhausen hinwegkommen. Wir sind positiv gestimmt. Ich bin für Köln tatsächlich auch gar nicht so schlechter Dinge.
Mhm.
Also, wenn ich es mir wünschen dürfte, so als kleine Revanche für die anderen beiden Spiele, die wir schon hatten, so 5-0 auswärts oder 5-1 wieder, würde ich nehmen.
Ja.
Gerade Köln.
Nämlich. Ja.
Mein Gefühl sagt, okay, Köln, wir uns oben, wir unten. Also, ich denke, ein Unentschieden sollte drin sein.
Ja. Also mit der Spielweise, die wir jetzt an den Tag legen und wie gesagt.
Eben, genau das. Und das ist, wir waren ja im Pokal, großer Kampf und so, aber dann letzten Endes, und im Ligaspiel waren wir einfach schlechter.
Ja, genau.
Punkt.
Ja.
Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt kein Pokalfight, wo es jetzt wieder, was die Mannschaft anscheinend relativ gut kann, so ein K.O.-Spiel, sondern es ist quasi Liga-Alltag, aber ich sehe da jetzt von der Spielweise, von der Motivation, die offensichtlich da ist, vom Willen, der da ist, keinen Grund, warum wir nicht in Köln einen Punkt holen sollten.
Denke ich auch. Und vor allem eben, weil den Jungs jetzt das Rüstzeug mit an die Hand gegeben wird. Ne? Und spielerisch sind sie, also technisch, spielerisch, die Einzelspieler sind ja teilweise schon mit größerer Kompetenz ausgestattet, als das oft die Gegnermannschaften sind. Ne? Und ich würde mal sogar sagen, dass wir tendenziell auch Einzelspieler haben, die besser sind als die Kölner. So, ne? Querbeet.
Ja.
Sagte auch der, wie heißt der Trainer vom KSC noch, der sagte das ja im Grunde genommen auch auf der PK danach.
Leichner.
Danke. Sagte ja auch, man sieht natürlich, dass Hertha eine wahnsinnige Qualität bei jedem einzelnen Spieler hat. Ne? Und darauf würde ich mich dann auch mal berufen. Und es führt jetzt natürlich sehr weit, ne? Aber der Gedankengang, was wäre eigentlich, wenn unsere sportliche Leitung den Schritt früher gegangen wäre, ne? Und vielleicht früher,
du meinst,
die
wenn
Reißleine
sie das getan hätten, was wir schon letztes Jahr, als klar war, dass der Herr Leitl in Hannover nicht weitermacht, gefordert haben. Ja?
Genau.
Wer hat's gesagt, ja.
Also ich sag mal, ein paar Pünktchen mehr hätten wir vermutlich auf dem Konto und wer weiß, worüber wir dann sprechen könnten. Ne? Ist jetzt alles hätte Arschbulette, wie man immer so schön sagt. Aber Stand jetzt sind wir 8 Punkte, glaube ich, ne, vor Braunschweig.
Mhm.
Und 9 Punkte vor Ulm. Ich will mal so sagen, mit 32 Punkten muss es schon echt verhext sein. Ich will jetzt nichts jinxen, nichts verschreien, aber das sieht jetzt schon deutlich besser aus, aber ich halte es da immer noch mit Leitl auch, der auch jetzt nach dem Spiel sagte, die zweite Liga, da ist immer alles möglich. Es geht immer noch darum, den nächsten Sieg einzufahren. Ne? Also es wird sich jetzt hier nicht auf die faule Haut gelegt. Die Galeere wird jetzt weiter rudern und wir versuchen direkt in Köln die nächsten Punkte zu holen. Und genau das muss der Ansatz sein. Ne? Also nicht vom Gas geben, weiter maximalen Einsatz, maximale Wiederholungszahl vorne auch vor allem. Ne? Und das hast du jetzt gesehen. Also ich meine, Rehse trifft im Moment einfach, weil er in so viele Szenen auch reinkommt. Deshalb trifft der auch so häufig, ne? Weil er durch diese, hatten wir ja gerade schon, durch diese Positionsumstellung jetzt einfach viel, viel öfter in ausrichtsreiche Positionen kommt. Ne? Und die anderen natürlich auch. Aber was haben wir jetzt? Also Köln, dann haben wir Darmstadt, glaube ich, und dann schon Ulm, oder?
Dann haben wir zu Hause Darmstadt, auswärts in Ulm,
ja.
Zu Hause auf dem Freitag gegen Magdeburg.
Ja.
Entschuldigung, Magdeburg.
Ja.
Magdeburg. Kurzes A, Magdeburg. Komische Kaftanelbe. Dann nochmal zu Hause gegen Fürth.
Mhm.
Dann auswärts in Münster und dann wieder zu Hause in Hannover. Gegen Hannover. Nicht in Hannover. Zu Hause in Hannover, genau.
Ja.
Nee, zu Hause gegen Hannover. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele. Davon sind 2 auf dem Freitag und ganze 3 auf dem Sonntag.
Mhm.
Das heißt, wir haben genau noch 2 Samstagsspiele.
Mhm.
Es ist, also ich weiß nicht, was wir dem der DFL getan haben. DFB, wer erstellt die Spielpläne von denen? Ist ja egal, die mögen uns alle nicht.
Ja, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die, die gucken sich die Quoten an, ne? Und du siehst ja jetzt auch nicht nur die zuschauenden Zahlen bei Hertha, die ja jetzt, glaube ich, auch durch die Decke schon wieder gehen. Ich glaube, Rekord jetzt auch, ne? Über die Saison.
Steuern wir drauf zu, ja.
Ja. Und das sieht der oder die DFL dann natürlich auch mit den Ansetzungen. Und die wollen natürlich nicht, dass wir irgendwie so ein Samstagsspiel haben, dass da irgendwie im Grunde genommen sich keiner anguckt, weil die Samstagsquote um 13 Uhr ist vermutlich die unattraktivste, weil die allermeisten Leute, die nicht sowieso ins Stadion gehen, mit Familie irgendwie, was weiß ich, Wochenendeinkauf machen oder die Kinder zum eigenen Fußballspiel fahren, ne? So. Und oder die Jüngeren halt einfach noch in Essig liegen von Freitagabend, so. Und deshalb glaube ich schon, dass wir alleine deshalb sehr häufig Freitag und Sonntag spielen, weil da einfach ja Schmackes hinter ist, ne, bei den Einschaltquoten.
Also gerade bei den, wo du sagst, die Zuschauerzahlen im Stadion, in den goldenen 70ern, wenn man mal da so nachschlägt, dann irgendwie Spiele im Olympiastadion vor 23.000 Zuschauern.
Ja.
Genau. Und jetzt sind wir 13. Hey, wir sind 13. 13. in der zweiten Bundesliga und wir steuern gerade auf den höchsten Zuschauerschnitt der Vereinsgeschichte zu.
Also, ja.
Irgendwie, also ich verstehe diesen Verein nicht. Ich verstehe ihn einfach nicht.
Ja, ich verstehe ihn auch nicht, beziehungsweise ich versuche es ja natürlich auch irgendwie zu hinterfragen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Vereinen ist, aber ich glaube, dass es auch in vielen anderen alten Traditionsvereinen möglicherweise ähnlich ist. Und das ist natürlich auch eine soziologische Geschichte dahinter, ne? In den 70ern, die Leute waren, Kaufkraft war eine andere, die Sorgen, die du so hattest, waren andere irgendwie. Da war Fußball nicht so, vielleicht nicht so wichtig, wie das heute ist. Aber guck mal, in diesen irrsinnigen Zeiten, die wir heute so haben, ne? Da ist diese Familie Hertha oder jeder andere Verein wird deutlich wichtiger. Ne? Ich meine, der ganze Irrsinn, der da die ganze Woche auf dich einprasselt, egal ob das jetzt Nachrichten aus aller Welt sind oder in deinem eigenen Job, in deinem eigenen sozialen Umfeld, da bist du einfach auch froh, wenn du dann irgendwie verlässlich die gleichen Leute in deinem Block, in deiner Reihe wieder triffst, dich mit denen unterhalten kannst und einfach mal die Seele baumeln lassen kannst. Ne? Und Das glaube ich, ist auch ein Phänomen, das man da, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf. Und das also da kommt schon das eine zum anderen. Ja, wir sind auf jeden Fall ein geiler Verein, definitiv, ich meine, wir beide. Deshalb sind wir da, ne? Aber ich glaube, da kommt natürlich auch was um uns rum so los. Es kommt da auch ein bisschen dazu dann.
Ja, kann gut sein. Ja. Aber gerade in der zweiten Liga steigen die Zuschauerzahlen ja sowieso seit ewigen Zeiten jetzt.
Ja.
Und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie gut ich das finde, weil, also grundsätzlich ja, sehr geil.
Mhm.
Ja, nee, also grundsätzlich finde ich es geil. Du hast dann aber halt leider auch einige Leute, die sich, wenn ich jetzt sage, nicht auskennen. Naja, dass Hertha und der KSC eine Fanfreundschaft haben, das ist absolutes Grundwissen. Entschuldigung, wenn du ein Hertha-Spiel besuchst und dich als Hertha-Fan, das ist absolutes Grundwissen.
Auf jeden Fall.
Und aber dann hast du solche Deppen, die dann irgendwie die KSC auspfeifen. Also
ja.
Das ist halt so das Begleitphänomen.
Ja, das stimmt. Das hast du aber immer, ne? Also nochmal, ja, irgendwie 20% Vollpfosten hast du halt in jeder Gemeinschaft oder in jedem Zusammentreffen. Ist einfach so.
Naja. Ja. Muss wahrscheinlich auch so sein, damit man sieht, wie es nicht gehen sollte.
Ja. Hast du noch was zu Hertha?
Ja, nö. Eigentlich, also nicht wirklich. Also abgesehen davon, dass unser UFC-Präsi versprochen hat, dass wenn Hertha, egal, also egal ob Männer oder Frauen, jemals ins DFB-Pokalfinale kommt, setzt er sich nackt aufs Brandenburger Tor. Mhm. Das möchte ich jetzt öffentlich nochmal verkündet haben, ja, damit es auch jeder weiß. Nö, ansonsten bin ich im Moment tatsächlich zufrieden.
Ist auch so, mal schön, ne? Luft. Ja, es ist auch echt richtig, ja, richtig schön. Also, genau.
Wir haben tatsächlich nur Detailkritik und nicht grundlegende Kritik.
Nö, nö, wir beiden Meckermäuse sind eigentlich mal ganz gut abgefrühstückt, ne?
Ja.
Ja, schön.
Also ich werde natürlich dabei bleiben, dass ich mir dieses Braunschweig-Spiel nicht angucke, weil in dem Moment, wo ich es mir dann angucke, stürzt wieder alles in sich zusammen. Ich bin felsenfest davon überzeugt und werde das bis zu meinem letzten Atemzug auch sein, dass meine Entscheidung, sich dieses Spiel komplett zu ignorieren, dazu geführt hat, dass wir jetzt diese Trendwende eingeleitet haben und den Verein gerettet haben. Also, dankt mir, gebt mir Bier, gebt mir nach Ostern ein Bier aus und alles mein Verdienst.
Ja. So, dann kommen wir mal zum allerletzten Segment. Möchtest du jetzt noch mit mir singen oder soll ich dir was was Neuerliches aus der Welt der kruden Geschichten, aus Verschwörungstheorien, UFOs und so weiter erzählen? Was
stimmt, möchtest du? Wir haben tatsächlich Beschwerden erhalten, dass wir keine Verschwörungstheorien mehr machen.
Ja. Ich habe aber was Neues. Und mir geht es da jetzt weniger um Robert Kennedy Jr.
So, oh mir geht's. Gott.
Nein, überall.
Oh Gott, ich bin raus.
Ja, da bin ich auch raus. Wie sagt man bei dem, dass das da, gibt es ja auch so ein geiles Sprichwort eigentlich, ne? Das ganz gut auf den passen würde. Man macht doch den Wolf auch nicht zum Schafhirten, ne? Aber egal.
Bock zum Gärtner.
Ja, so, danke. Ich wollte was anderes erzählen und ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber ich fand das extrem spannend. Und zwar hattest du mitbekommen, dass letzte Woche eine Veröffentlichung kam, wo es darum ging, dass unter dem Plateau von Giza, ne, wo die drei großen Pyramiden stehen, neue Strukturen gefunden wurden.
Ja.
Die bis in 648 Metern Tiefe reichen sollen. Ich will mal kurz den Hintergrund erzählen. Es gibt so eine relativ leistungsstarke Radartechnik. Die nennt sich ganz übergeordnet Ground Penetrating Radar Technology. In dem speziellen Fall haben sie allerdings Synthetic Aperture Radar angewandt. Und das ganze Ding macht schlussendlich, also mal ganz stark reduziert, macht über Mikrovibrationen, die Pyramiden selber aussenden, durch die Umwelteinflüsse wie Verkehr, wie Lärm, wie Wind, der da auch auf dem Plateau ist, kann man denn 3D-Bilder errechnen, und zwar von der Pyramide im Inneren als auch dem Untergrund. Und dann hat man offenbar festgestellt, dass der Satellit, der nennt sich Cosmos SkyMate, dass der errechnet hat, dass da drunter so eine Art Unterbau ist. Und zwar wirklich auf 600 Metern Tiefe, denn Röhren irgendwie sind, die auch noch spiralförmig angeordnet sein sollen. Und da würde mich jetzt mal zu interessieren, was du davon hältst, David.
Spiralförmig?
Mhm.
Das war dann eindeutig definitiv der Prototyp fürs San Siro.
Ja, das glaube ich auch. Du hast recht, ne? Die Aufgänge, von denen du auch erzählt hast.
Die Aufgänge,
hast,
ja.
Ja, du hast absolut recht.
Siehst du?
Ja. Ja, ich fand das
kann
also.
Kann nichts anderes sein.
Ja, ich finde das irgendwie spektakulär. Also nicht nur, dass man ja immer mal wieder so neue Kammern in den Pyramiden, also gerade in der großen Cheops-Pyramide irgendwie entdeckt, sondern dass auch diese Radartechnologie das jetzt nachgewiesen hat, dass auch unter der Pyramide offenbar noch weitere, nicht nur Kammern, sondern ganze Röhren sind. Und ich sag mal, wenn du da vor, weiß nicht, 4000 Jahren in der, ich weiß nicht, wann war die erste Dynastie der Ägypter, irgendwann vor 4500 Jahren, keine Ahnung, wenn du denn da so als dann lass es 5000 sein, weiß ich nicht. Aber dann stehst du da im, sagen wir, Wüstensand in deinen Sandalettos mit deiner Kupferschippe und sollst dann buddeln auf 600 Meter Tiefe. Irgendwie schwer vorstellbar, oder?
Also wer es genau wissen will, sind ungefähr 5000 Jahre. Aber Ja, nee, also ich würde das jetzt gar nicht mal so auf die Ägypter beziehen. Also ich meine, für die Eingeweihten, ich habe hier so eine schöne Büste von Cthulhu rumstehen. Ich bin der Meinung, es waren nicht die Ägypter, sondern ein Kult der großen Alten. Und sie werden eines Tages wiederkommen, um uns alle zu beherrschen.
Oh, aber das klingt spannend. Davon musst du auf jeden Fall beim nächsten Mal genau nochmal nacherzählen. Das ist ja cool.
Siehste?
Ja. Na gut, guckt euch das gerne mal an. Es gibt ein ganz geiles Bild, das sie da veröffentlicht haben. Da gibt es so eine wissenschaftliche Studie zu. Da sieht man das dann, dieses 3D-Bild. Das sieht echt abgefahren aus. Also wirklich, weil gerade wenn du dann so eine schematische Zeichnung hast, wo die Pyramide dann da irgendwie steht und dann da drunter, wie tief das dann eigentlich wirklich runtergeht. Und das geht quasi, wusste ich auch vorher gar nicht, ne? Weil da ja, wie gesagt, Wüste außenrum ist. Aber unter der Pyramide auf Ground Level gibt es tatsächlich so eine Art Grundwassersystem noch, das aber relativ schmal ist. Und darunter kommen dann offenbar richtige so Röhren. Aber naja, gut. Guckt euch das mal an im Internet, das ist ganz, ganz abgefahren. Wir werden wohl nie erfahren, wie es wirklich mit uns alles begonnen hat und wie es endet. Ja, weiß man auch nicht. Im Zweifel irgendwann wieder, hoffentlich nicht im Abstieg, sondern im Aufstieg für Hertha. Und den Bogen nochmal zurück. Wir sehen uns oder wir hören uns nächste Woche nach dem Köln-Spiel. Habt alle viel Spaß. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Grüßt mir die Außerirdischen und HOH.
Ach, ich ja. Ja. Also, Punkt in Köln, mindestens, sage ich. Tschüss. HOH.